Was für ein Sonntag ist heute für Sie ganz persönlich? Kannst du heute sagen, für mich ist Totensonntag oder für mich ist Ewigkeitssonntag? Welch ein Unterschied macht die Beantwortung dieser Frage, Tod oder Ewigkeit, für unsere Lebensperspektive? Und ein Beispiel, ein Beleg, ein Beweis dafür, wie wichtig die Lebensperspektive, die Perspektive über unser Leben hinaus auch jetzt schon ist, finden wir in der aktuellen Popkultur. Wenn Sie auf Netflix, Insta oder irgendwie sonst in den sozialen Medien unterwegs sind, dann werden Sie es wahrscheinlich mitbekommen haben, zurzeit geschieht etwas Erstaunliches. Feuilleton und Deutschrap geben sich die Hand. Und sie feiern gemeinsam eine Doku über niemand Geringeren als Haftbefehl. Bürgerlich Aykut Anan, er gilt als einer der erfolgreichsten Rapper im Game, ja, in seiner Sparte. Und Baba Hafti, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, hat eigentlich alles. Das heißt, ein Leben, was geprägt ist von Millionen auf dem Konto, Millionen auf seinen Insta-Accounts und Millionen in Anführungszeichen an Auszeichnungen. Er gilt als wahrscheinlich der beste deutsche Rapper der Gegenwart. Geld, Ruhm, Familie, Fans. Was wünscht man sich mehr? Und trotzdem zeigt die Doku, wie Hafti sich zerstört mit seiner Kokainsucht. Was fehlt ihm? Er hat doch eigentlich alles. Die Antwort ist eine echte Perspektive für sein Leben. Jetzt kann man sagen, steile These, woher möchtest du das wissen? Und ich muss gestehen, ich habe die Doku noch nicht mal gesehen, sondern vor allem einen kurzen Ausschnitt, den die Regisseure als zentral bezeichnen. Und dieser kurze Ausschnitt, das ist wie ein Fenster in die Seele von Haftbefehl. Die Szene spielt sich ab mitten in der Nacht. Spontan ruft Hafti das Doku-Team zu sich. Am nächsten Tag soll er ein Konzert bestreiten, doch die Ärzte haben ihm abgeraten. Es wäre zu gefährlich für ihn wegen seiner gesundheitlichen Probleme. Doch trotzdem ist er wild entschlossen. Er wird morgen auftreten. Und mitten in der Nacht ruft er das Kamerateam zu sich. Sie sollen drehen. Er empfängt sie in seinem Hotelzimmer, sitzt gerade auf dem Sofa, ist dabei etwas zu rauchen und es geht ihm offensichtlich nicht gut. Das sieht man auf den ersten Blick. Und dann beginnt folgendes Gespräch zwischen Haftbefehl und dem Mann hinter der Kamera. Der Mann hinter der Kamera, dein Arzt sagt, du bist in Lebensgefahr. Hafti, was soll ich dann machen? Kameramann, ins Krankenhaus gehen. Und Hafti, und dann? Kameramann, behandeln lassen, dass du nicht mehr in Gefahr bist. Hafti, und dann? Kameramann, geht's dir besser? Hafti, und dann? Kameramann, und dann noch besser. Hafti, Sie können sich's schon ausmalen. Und dann? Und dann richtig gut, sagt der Kameramann. Hafti, und dann? Keine Antwort. Sein Blick geht ins Leere. Pause. Vergleichen Sie das mal mit unserem Predigtext. 1. Korinther 15, 50 bis 58. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Kurz zum Hintergrund unserer Verse, wir sehen, es ist hochaktuell. Geschrieben sind sie vom Apostel Paulus, wahrscheinlich im Jahr 55 nach Christus, erst auf der dritten Missionsreise, gerade in Ephesus. Er war eine längere Zeit dort und möchte dann nach Korinth weiterreisen. Mit diesem Brief bereitet er also seinen Aufenthalt in Korinth vor. Und er weiß, es wird nicht leicht werden. Die Korinther Gemeinde war eine harte Nuss. Es gab viele Dinge klarzustellen. Sie war sehr stark geprägt von ihrer heidnischen Umgebung. Korinth, Hafenstadt, Nadelöhr an der Peloponnes, reich geworden durch Handel und Zolleinnahmen. Es war das Zentrum eines dekadenten Lebensstils, zur Zeit von Paulus eine Mischung aus griechisch-römischer Kultur, viel Reichtum, viel Dekadenz. Reiche einheimische Händler kamen zusammen mit vielen römischen Legionären im Ruhestand, die es dann zum Ende ihres Lebens nach getaner Arbeit auf den Schlachtfeldern nochmal so richtig krachen lassen wollten. Es gab eine diverse religiöse Landschaft, alles Mögliche und viel Prostitution im Namen dieser Kulte. Alle möglichen Formen der sexuellen Unmoral waren an der Tagesordnung, alle möglichen Formen auch der Perversion. Die Stadt war wegen ihrer super Anbindung an mehrere Handelsrouten nicht nur reich, sie war geradezu überfüllt mit Luxusgütern aus dem gesamten römischen Imperium. Lust und Dekadenz, so könnte man das Motto von Korinth beschreiben. Und Korinth war in dieser Hinsicht Spitzenreiter im gesamten römischen Reich. Das wird an folgendem Fakt deutlich. Es gab das Sprichwort, dass Leute korinthisieren gehen würden. Das heißt, dass sie in Ausschweifung leben. Das heißt, das heutige Gegenstück wäre dazu wahrscheinlich, Korinth war wie Sodom und Gomorra. Ergo, die frisch bekehrten Gläubigen, die junge Gemeinde in Korinth, die stand mächtig unter Druck. Sie passten einfach nicht in diesen brodelnden Zeitgeist aus Konsum, Vergnügungssucht, Dekadenz, Perversion. Kennen wir das nicht irgendwoher? Als Gemeinde stehen wir einer Gesellschaft gegenüber, die immer weniger Verständnis für unsere biblischen Werte hat. Was zählt, sind andere Dinge. Konsum, Geld, Vergnügen, Sex, die direkte Befriedigung der Wünsche, möglichst jetzt. Wer da predigt, dass es einen göttlichen Maßstab gibt, der für alle gilt, der richtig und falsch definiert, der ist störend, ja, der ist vielleicht sogar gefährlich, denn der steht dem hemmungslosen Vergnügen im Weg. Alles ist erlaubt, alles ist so schön bunt, divers, nur eine absolute Wahrheit, ein absoluter Maßstab von richtig und falsch, der darf nicht sein. Dafür einzutreten, das sollte auch nicht sein. Und dass es nur einen Weg zu Gott gibt und dass es eine Konsequenz unseres Lebens gibt, dass es ein Gericht gibt nach unserem Tod, diese Verkündigung stört. Sie störte damals in Korinth, sie stört noch heute. Wir sehen also, die Korinther standen in einer ganz ähnlichen Situation wie wir heute durch den Druck von außen. Aber mehr noch, in Korinth gab es nicht nur Druck von außen auf die Gemeinde, es gab auch im inneren Umfeld der Gemeinde, beziehungsweise in der Gemeinde selbst, Spaltungen und Spannungen. Denn innerhalb der Gemeinde gab es Parteiungen und Diskussionen darüber, wer der beste Leiter sei. Und es gab Leute, die gezielt darauf hinarbeiteten, aufgrund von Personalfragen eine Gemeinde zu spalten. Zusammengefasst kann man also sagen, es war eine Situation, wie viele Christen sie heute auch noch so erleben. Und dementsprechend hochher geht es in der Korinther Gemeinde und dementsprechend klar und deutlich muss Paulus seinen Aufenthalt in Korinth vorbereiten. Die Kapitel 1 bis 14 des 1. Korintherbriefes beinhalten deshalb auch viele sehr praktische, greifbare Ermahnungen an die Gemeinde. Das Kapitel 15 bildet dann das inhaltliche Finale des Briefes, den Zielpunkt, und die Verse 50 bis 58, unser Predigttext, bieten den Zielpunkt dieses Zielkapitels. Ja, wir befinden uns quasi im Finale vom Finale des 1. Korintherbriefs. Und dieses Finale des Finales endet mit einer unglaublich mutmachenden Perspektive. Nicht nur für die Korinther, sondern auch für uns heute. Und deshalb passt dieser Text so zum heutigen Tag. Die große Frage über dieser Predigt ist ja Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Was ist es für dich? Und in unserem Text heute finden wir drei Punkte, warum für jeden Nachfolger Jesu heute Ewigkeitssonntag ist. Und den ersten Grund finden wir in den Versen 50 bis 53. Wir sehen hier, als Jesus Nachfolger erwarten wir eine ganzheitliche Transformation, eine ganzheitliche Veränderung, die unglaublich spektakulär ist. Ich darf noch mal die Verse vorlesen. Vers 50 geht's los. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erscheinen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Ab Vers 50 baut Paulus nochmal die Brücke zum vorherigen Abschnitt. Vorher hatte er den ersten Menschen Adam mit dem perfekten Menschen Jesus verglichen. Und der Vergleich ist sehr eindeutig. Adam ist sündig, er handelt falsch vor Gott und er stirbt. Jesus Christus dagegen ist sündlos, perfekt, tut keine einzige Sünde, er ist göttlich, ewig. Und wie sind wir Menschen? Wir sind natürlich alle wie Adam. Wir sind sündig, höchst fehlerhaft und vergänglich. Und woran wird das deutlich? Im Gegensatz zu Jesus Christus werden wir nicht auferstehen von den Toten aus uns heraus. Und wie vergänglich wir sind, sehen wir wahrscheinlich, der eine mehr, der andere weniger, jeden Morgen, wenn wir in den Spiegel gucken. Oder wenn wir uns alte Fotos angucken. Ja, Memento Mori, die dauerhafte Erinnerung. Du wirst einmal sterben. Das sagt der Vers 50 aus. Das Verwesliche erbt nicht Unverweslichkeit. Menschen aus Fleisch und Blut, wie wir es sind, müssen sterben und verwesen. Aber es wird noch dramatischer. Wir Menschen steuern nicht nur auf unseren leiblichen Tod zu, sondern wir Menschen aus Fleisch und Blut können auch nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, wir steuern gleichzeitig auf einen ewigen Tod zu. Warum? Wir gehen wieder zurück zu Adam. Wie Adam rebellieren wir gegen unseren guten, sündlosen Schöpfer, der uns alles gegeben hat. Wie Adam im Paradies halten wir uns nicht an Gottes Regeln. Wir danken ihm nicht, wir sind Egoisten und versündigen uns an Gott und unserem Nächsten. Hebräer 9, Vers 27 bringt die Folge von unserem Verhalten knallhart auf den Punkt. Und so gewiss ist, dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, zu verwesen, danach aber das Gericht. Leiblicher Tod, ewiger Tod. Denn in diesem Gericht werden wir vor dem allmächtigen, ewigen Gott zugeben müssen. Ich habe gegen dich gesündigt, ich habe meine Mitmenschen verletzt. Du bist nur gut, ich muss vor dir vergehen, ich kann in deiner Gegenwart nicht bestehen oder sein. Denn Gott ist heilig, das heißt, er ist nur rein, er ist nur gut, er kann nicht mit Sünde in Berührung kommen. Deshalb können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Und offensichtlich müssen wir den Preis unserer Sünde tragen. Die Konsequenz davon ist also eine Ewigkeit in der Hölle, das, was wir auch im Lesungstext gelesen haben. Dieser Ort ist real, es ist der Ort der kompletten Trennung von Gott, es ist ein Ort mit Qual, ohne alles Schöne, Gute, weil alles Schöne, Gute von Gott kommt und Gott ist nicht in der Hölle. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, ein ganz wichtiges Aber, was auch für unseren Text entscheidend ist. In Hebräer 9, Vers 28 finden wir eine sehr klare Perspektive. In Hebräer 9, 27 lesen wir, und so gewiss ist dem Menschen bestimmt, ist einmal zu sterben, danach aber das Gericht und dann geht es weiter. Aber, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünden, sondern zum Heil. Und diese Passage erklärt unseren Abschnitt perfekt. Wie gesagt, eigentlich müssten wir alle nach unserem leiblichen Tod in Gottes Gericht vergehen und in den ewigen Tod, in die Hölle kommen. Aber es gibt einen Ausweg. Jesus Christus selber kam vor circa 2000 Jahren auf die Erde. Er lebte sündlos, perfekt, tat keine einzige Sünde, starb am Kreuz unter schlimmsten Umständen und nahm damit die Schuld der Menschheit auf sich. Er hat den Preis der Schuld bezahlt. Für alle die, die bekennen, ich habe durch meine Rebellion, durch meine Schuld, dich an dieses Kreuz gebracht. Und wer das sagt, der ist ein Jesusbekenner. Der ist gerettet. Und für diese Jesusbekenner wird der Herr Jesus zum zweiten Mal erscheinen. Nicht wegen ihrer Sünden, sondern zum Heil oder zur Rettung. Und genau das meint Paulus in diesen Versen 50 bis 53 in kondensierter Form. Er sagt, liebe Brüder in Korinth, ihr wisst, dass ihr aus euch heraus nicht gerettet werden könnt. Ihr seid sündige Menschen aus Fleisch und Blut. Aber, so setzt Paulus voraus, ihr glaubt ja an Jesus Christus als persönlichen Heiland. Deshalb kann ich euch Brüder nennen und sagen, jawohl, für euch und für mich gilt, wir werden teilhaben an der vollkommenen Transformation. Und diese Transformation, Vers 51, siehe, ich sage euch, die ist ein Geheimnis, Mysterion. Das heißt, im neutestamentlichen Kontext Eine Wahrheit, die vorher verborgen war, aber jetzt im Neuen Testament offenbar wird. Und dieses Geheimnis besteht eben in der ganzheitlichen Transformation. Und dann beschreibt er weiter, was das für praktische Auswirkungen hat. Das lesen wir dann in den Versen 51 und 52. Alle Jesusbekenner, die zu diesem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, die bis dahin gestorben sind, werden zur Wiederkehr Jesu aus den Gräbern auferstehen und einen neuen, unvergänglichen Leib bekommen. Und alle Jesusbekenner, die zu diesem Zeitpunkt auf der Erde sind, werden, wenn Jesus wiederkommt, direkt transformiert werden. Also von jetzt auf gleich, vom alten Leib in den neuen. Diese Erde, diese Struktur, diese Gesellschaft, unser eigener Körper, unser Denken, es wird perfekt sein. Dies gilt für alle, die an Jesus glauben. Es wird unglaublich spektakulär werden, nicht nur in seinen Auswirkungen, sondern auch vom Sound her. Eine global hörbare Posaune, was für ein Geräusch wird das sein, was für ein Klang. Diese Perspektive ist aber nicht nur in sich spektakulär, sie ist auch so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche. Und das betont der Apostel Paulus im Vers 53. Er sagt, dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, ist de. Das ist, es ist göttlich festgelegt, daran ist nicht zu rütteln. Es ist eine göttliche Notwendigkeit. Es wird, es muss so kommen. Und warum muss diese ganzheitliche Transformation unbedingt kommen für die Jesusbekenner? Erster Grund, logisch, weil wir danach mit Jesus in sein ewiges Reich einziehen. Und wir haben ja vorher in Vers 50 gelesen, das Verwesliche kann nicht Unverweslichkeit erben. Das heißt, wir können nicht mit einem Verweslichen, einem gefallenen Körper in der ewigen, perfekten Gegenwart Jesu sein. Und deshalb müssen wir unsere vergängliche Hülle abstreifen und einen unvergänglichen neuen Leib bekommen. Nur mal so als Frage, haben Sie schon mal versucht, mit einem Blaumann oder in Ihrer Gartenkluft auf einer Hochzeit aufzutauchen, ja, oder bei einer Tauffeier? Nicht, es geht nicht, es passt einfach nicht. Und genauso wäre es, wenn wir den Anspruch hätten, mit unserem jetzigen Körper im Himmel, in der Gegenwart Gottes zu existieren. Darin steckt eine riesige Ermutigung, ein unglaublicher Trost. Und Paulus macht diesen Trost auch nochmal deutlicher in Vers 53 durch ein rhetorisches Mittel. Er spricht nämlich nicht nur über das Sterbliche und das Verwesliche, sondern dieses Verwesliche und dieses Sterbliche. Und dieses ist wie ein erhobener Zeigefinger, ein Demonstrativpronomen. Man zeigt auf etwas. Und es ist, als ob Paulus mit dem Finger zeigt auf seinen Körper oder den Körper derjenigen, die den Brief lesen. Er sagt, das, worauf du zeigen kannst, dieser Körper, Luther hätte gesagt, dieser alte Madensack, der muss vergehen. Als ich vor circa 2 Wochen abends an dieser Predigtvorbereitung saß, bekam ich an dieser Stelle vom Manuskript eine SMS, die mich wirklich sehr betroffen gemacht hat. Gute Freunde mit Kindern im ähnlichen Alter wie wir schreiben Folgendes. Unser 2-jähriger Sohn hatte einen Tumor. Bitte betet für uns, es stehen Chemotherapie und OP an. Und vor meinem inneren Auge kam dann sofort die Situation auf. Was bedeutet das? Es bedeutet banges Warten, Hoffen, Sitzen im Krankenhaus, bohrende Ungewissheit. Noch vor 2 Jahren bekommt man dieses kleine Wunder in den Arm gelegt und dann fragt man sich, wie lange wird man es noch haben? Und spätestens in so einer Situation wird deutlich, die Frage nach Ewigkeit oder Totensonntag ist keine Nebenfrage. Sie ist sehr wichtig, sie ist die Lebensfrage. Unsere Freunde vertrauen dem Herrn Jesus. Für sie ist heute Ewigkeitssonntag. Sie wissen, Vers 53 stimmt. Diese Sterbliche muss Unverweslichkeit anziehen. Das ist der einzige Trost in solch einer Situation. Das ist das, was trägt. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Was sagt dein Körper? Vielleicht spürst du ihn, vielleicht gibt es eine schwere Krankheit in deinem Umfeld. Als Nachfolger Jesu möchte ich dir zurufen, halte durch. Dieses Sterbliche, das, worauf wir zeigen können, das muss Unverweslichkeit anziehen. Und jetzt kann man sagen, ach, die Perspektive ist schön. Sie ist sogar wunderschön. Sie ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber bis Jesus wiederkommt, dauert es doch noch so lange. Wie komme ich bis dahin durch? Wenn sich dir diese Frage aufdrängt, und ich glaube, sie drängt sich vielen auf, gerade heute, dann schau mit mir in Vers 52. Hier wird eine Aussage getroffen, die großen Mut macht. Eine Aussage zur Zeit der Wiederkunft Jesu. Wie wird es passieren, Vers 52, plötzlich in einem Augenblick? Die Worte, die dort stehen, bedeuten eigentlich wörtlich plötzlich Atomos, also Atom, unteilbar. Eine Zeiteinheit, die so kurz ist, dass sie nicht zu teilen ist. Also kürzer als jede Millisekunde. Und das zweite Wort, was dort steht, in einem Augenblick, bedeutet eigentlich in dem Wurf eines Auges, also in einem Augenzwinkern. Wie schnell geht ein Zwinkern? Das heißt, wir haben hier eine Doppelmetapher. Die Wiederkunft Jesu wird so schnell passieren, dass sie schneller ist als ein Augenzwinkern. Eine Zeiteinheit, die nicht zu teilen ist. Es wird schneller als ein Schnipsen sein. Und dann wird die letzte Posaune erscheinen und es wird losgehen. Die Zeichen der Zeit stehen auf Wiederkunft. Es kann so schnell gehen. Gerade die Offenbarung spricht davon, dass Jesu Wiederkunft in einem Kontext stattfinden wird, wo Wirtschaft und Politik global zentralisiert werden. Dass das Tempo und die Gleichschaltung der Welt zunehmen wird, dass die Liebe bei vielen erkalten wird. Wir erleben all dies zurzeit in rasantem Tempo, als eines von vielen Anzeichen, die für eine baldige Ankunft Christi sprechen könnten. Insofern lasst uns doch Folgendes tun. Wir wissen den Zeitpunkt nicht. Aber wenn wir das nächste Mal konfrontiert werden mit Leid, wenn unser Körper uns selber schmerzt, wenn wir uns Sorgen machen um unsere Kinder, dann lasst es uns als Erinnerung nehmen. Es könnte bald soweit sein, Christus könnte bald wiederkommen. Dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Wir sind für mehr angelegt und wir werden einen herrlichen Leib in der ewigen Gegenwart Gottes haben dürfen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und damit haben wir den ersten Grund gesehen, warum für Nachfolger Jesu heute nicht Totensonntag, sondern Ewigkeitssonntag ist. Denn wir erwarten eine ganzheitliche Transformation. Und wir finden jetzt den zweiten Grund, warum wir als Nachfolger Jesu heute Ewigkeitssonntag feiern, in den Versen 54 bis 57. Wir erwarten nicht nur erstens eine ganzheitliche Transformation, wir erwarten auch zweitens einen grandiosen Triumph. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In Vers 54 benutzt Paulus wieder die ganz ähnliche Formulierung wie vorher. Demonstrativpronomen, erhobener Zeigefinger. Dieses Verwesliche wird Unverweslichkeit und dieses Sterbliche zieht Unsterblichkeit an. Und er nennt dann den Grund, damit, Vers 54, dann das Wort erfüllt werden wird, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Und er zitiert hier eine Verheißung aus dem Alten Testament, aus Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Selbe Sprache. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Das heißt, Gott, der Herr der Geschichte, hat schon im Alten Testament den kompletten Triumph über den Tod vorausgesagt. Die Auferstehung Jesu von den Toten hat diesen Triumph endgültig bewiesen. Und beim zweiten Kommen von Jesus wird dieser Triumph nochmal viel deutlicher werden als bei seiner Auferstehung. Und deshalb wird der Tod nicht einfach nur nicht mehr sein, er wird verschlungen werden. Das griechische Wort, was hier steht, katapinomai, das bedeutet wörtlich in einen Strudel, in einen Abgrund hineingezogen zu werden. Also ohne jegliche Chance. Und genauso wird es sein mit dem Tod. Und weil der Sieg Gottes über den Tod so deutlich sein wird, weil er jetzt schon so sicher ist, macht Paulus dann in dem Vers 55 etwas sehr Ungewöhnliches. Er macht sich über den Tod und das Totenreich lustig, indem er ihn höhnisch fragt, Tod, wo ist dein Stachel? Na, wo ist denn jetzt dein Sieg? Man kann das vergleichen mit dem, wofür Muhammad Ali bekannt war. Ja, wenn er den Gegner K.O. geschlagen hatte, dann gab es meistens noch ein paar Sprüche hinterher zu dem, der auf dem Boden lag. Das ist nicht besonders sportlich, aber im Fall von Paulus ist das was anderes. Da heißt es nämlich geistlich begründeter Spott. Ja, Paulus möchte damit Folgendes deutlich machen. Der Tod hat schon jetzt keine Kraft mehr für diejenigen, die an Jesus glauben. beziehungsweise diese Kraft ist sehr verringert. Es ist geistlicher Spott, aber kein Hochmut. Denn obwohl der Apostel Paulus deutlich macht, dass der Tod schon jetzt auf verlorenem Posten steht, macht der Apostel Paulus auch deutlich, der Tod kämpft weiter und er richtet noch immer Leid an. Vers 56. Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Was möchte der Apostel Paulus uns hier mitteilen? Der erste Teil von Vers 56, der Stachel des Todes ist die Sünde, beziehungsweise die Formulierung der Stachel des Todes, der ist leicht zu verstehen. Der Tod ist immer mit Trauer verbunden. Er sticht, er tut uns weh. Ich hatte letztens ein wunderschönes Gespräch im Taxi. Wir kamen auf das Thema Familie und dann meinte der Fahrer, wenn du hast gute Frau und liebe Kinder, du bist Millionär. Wir haben uns verabschiedet, haben gesagt, schön, dass wir beiden Millionäre uns heute treffen durften. Und dann sprachen wir weiter über Familie. Und wir sprachen aber auch darüber, dass je schöner das Familienglück, desto größer die Sorge, dass es einmal vorbeigehen wird. Er meinte, wenn es an meine Kinder geht, ich kann gar nicht mehr klar denken. Und eines Tages wird der Tod jede noch so schöne Familie zerreißen. Und er wird uns wehtun. Er hat einen Stachel, selbst bei Christen. Wenn Jesusbekenner sterben, dann ist das natürlich der Übergang in den Himmel. Sie müssen nicht mehr leiden, sie dürfen beim Herrn sein. Aber was bedeutet es für die Hinterbliebenen? Und jeder, der heute am Ewigkeitssonntag zum Grab eines geliebten Menschen geht, der wird genau diesen Stachel spüren. Und mehr noch, der Tod nimmt uns nicht nur unsere Lieben. Er überschattet nicht schon jetzt jedes familiäre Glück, jede glückliche Ehe. Er wird uns auch selber stechen. Wahrscheinlich, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Und wie viele Christen sind schwer gestorben? Insofern müssen wir auch als Christen gestehen, ja, der Tod, er ist der Übergang in die ewige Heimat, aber er ist mit Leid verbunden. Und wenn schon wir als Christen unter dem Tod leiden, wie viel schlimmer ist es dann für Menschen, die ohne Hoffnung, die ohne Jesus sterben? Sie sterben ohne Hoffnung, sie gehen in die Hölle und eine Ewigkeit ohne Gott. Für einen Nichtchristen ist nicht einfach der Tod das größte Problem, der letzte Feind, sondern das noch größere Problem ist die unbereinigte Sünde. Und der Tod schneidet die Möglichkeit zu einer Umkehr von der Sünde, zu einem Anrufen von Jesus endgültig ab. Das heißt, der Tod ist für Nichtchristen noch mal viel dramatischer als für Christen, weil er bedeutet Game Over. Und das sehen wir dann im zweiten Vers von Vers 56. Da geht es genau darum, die Kraft der Sünde, die verurteilt durch das Gesetz. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Was ist damit gemeint? Römer 4, Vers 15 hilft es zu verstehen. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Das heißt, die Sünde ist erst dadurch Sünde, weil es Gottes perfekten Maßstab gibt, weil es die Bibel gibt, weil er uns sein Wort gibt. Und genau das haben alle Ideologien verstanden, die gegen Gottes Wort und die Bibel sind. Sie wollen die göttlichen Maßstäbe abschaffen, wie zum Beispiel die 10 Gebote raus aus den Köpfen der Menschen. Dann gibt es keinen moralischen Maßstab mehr, dann gibt es auch keine Schuld mehr. Also Beispiel, wenn es kein Verständnis von Ehe mehr gibt, gibt es in einer Gesellschaft auch keine Ehebrecher, dann kann jeder machen, was er will. Es gibt keinerlei moralischen Maßstab. Doch Gottes Gesetz deckt unsere Sünden eben schonungslos auf. Es hält uns knallhart den Spiegel vor. Das zerstört es viele. Aber Gottes Wort bleibt nicht beim Gesetz. Es bleibt nicht dabei stehen. Sondern aus dem Gesetz heraus verkündigt Gott gleichzeitig das Evangelium, die frohe Botschaft. Es gibt Hoffnung in Jesus. Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und hier ist der Kern des Evangeliums im eigentlichen Wortsinn. Es ist nicht nur einfach eine frohe Botschaft, sondern ursprünglich ist es die gute Botschaft des Sieges über einen Feind. Und genau das finden wir hier in Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, Klammer auf, über den letzten, den bösen Feind, den Tod, Klammer zu, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, der Sieg über den Tod durch unseren Herrn Jesus und nur durch unseren Herrn Jesus ist sicher, aber er ist eben auch nur durch Jesus zu haben. Warum? Weil Jesus der Einzige war, der jemals vom Tod auferstanden ist, aus der Kraft Gottes und danach nicht mehr gestorben ist. Ja, Lazarus wurde auferweckt von den Toten, ist danach wieder gestorben, Jesus nicht. Jesus ist auferstanden von den Toten, ist in den Himmel gefahren und wird wiederkommen. Jesus ist aber nicht nur der Einzige, der auf diese Art und Weise den Tod einmal besiegt hat und dann nicht mehr irdisch gestorben ist. Er ist auch der Einzige, der in seinem Leben auf der Erde ohne Sünde geblieben ist. Kein anderer Religionsstifter kann das vorweisen, den Tod besiegt zu haben und ohne Sünde gewesen zu sein. Buddha nicht, Mohammed nicht, Zarathustra nicht, Bhagwan nicht und so weiter und so fort. Sie waren alle sündige Menschen, die alle im Tod geblieben sind, anders als Jesus. Er hat seine Kraft und Gottheit bewiesen. Und das bedeutet für alle, die an ihn glauben, Römer 6, Vers 14, jeder, der an Christus glaubt und ihm nachfolgt, ist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ein gutes Beispiel dafür finden Sie, wenn Sie Fußball gucken zum Beispiel. Ja, vor allem große Finales, Champions League, WM. Und dann ist es ja dann am Ende zwangsläufig so, einer gewinnt, die Sieger jubeln, sie bekommen den Pokal überreicht und dann gibt es häufig rührende Szenen, die Frauen und Kinder kommen auf den Platz und ein Fußballstar reckt dann triumphierend den Pokal in die Höhe und hat dabei vielleicht seine kleine Tochter, seinen kleinen Sohn auf den Schultern. Und die Kleine, der Kleine feiert mit Papa. Er gewinnt mit, der kleine Kerl, die Kleine, weil Papa gewinnt. Und genauso ist es im Letzten auch bei uns, als Nachfolger Jesu. Wir triumphieren auf seinen Schultern. Wir triumphieren nicht aus uns heraus auf dem Tod, sondern wir sitzen auf seinen Schultern und gewinnen mit ihm. Wenn das so deutlich ist, warum leiden wir dann hier noch so, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden? Weil wir immer noch den Stachel des Todes fühlen. Aber wenn wir diese Perspektive vom Ewigkeitssonntag haben, dann ist der Stachel des Todes immer noch schmerzlich, aber er ist wie ein Hornissenstich. Er ist unangenehm, tut momentan weh, es dauert eine Zeit, bis es abheilt, es bleibt vielleicht eine Narbe zurück, aber es kann uns im Letzten nicht nachhaltig schädigen. Und in diesem Sinne, wenn wir jetzt gerade an diesem heutigen Tag Ewigkeitssonntag, Totensonntag, mit dem Tod konfrontiert werden, dann lasst uns doch daran denken, wir spüren jetzt noch den Stachel, aber wir sitzen gleichzeitig schon auf den Schultern des Siegers, Jesus Christus, und bald wird die große Siegesfeier beginnen. Unsere zentrale Frage lautet heute ja Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, was ist es für dich? Und wir haben gesehen, für Jesusbekenner ist heute Ewigkeitssonntag. Erster Grund: Wir erwarten eine ganzheitliche Transformation. Zweiter Grund, wir wissen, wir steuern zu auf einen grandiosen Triumph. Und der dritte Punkt leitet sich dann daraus ab, Vers 58. Wegen dieser Ewigkeitsperspektive haben wir große Tatkraft. Darum, meine geliebten Brüder, Vers 58, darum seid fest, unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Vers 58 startet mit dem Wort darum. Darum ist ein Signalwort. Ja, es ist der Marker von Paulus. Achtung, jetzt kommt das Fazit. Wir haben ja gesehen, wir sind im Finale des Finales vom 1. Korintherbrief. Und jetzt kommt quasi die praktische Anleitung, Ableitung. Im Englischen würde man sagen, so what? Ja, also, was folgt daran? Er sagt, Achtung, darum, jetzt, hört gut zu. Und er verstärkt diese direkte Ansprache der Korinther auch nochmal, dass er sie direkt anspricht. Meine geliebten Brüder, ja, es ist, als ob er sie nochmal so am Kragen packt und so ganz nah ranzieht und sagt, hör mir zu, ich hab dich lieb, du musst das jetzt mitnehmen. Wer Kinder hat, weiß, was gemeint ist. Ja? Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Hier sind zwei griechische Wörter, die sehr Ähnliches bedeuten. Im Griechischen steht dort, seid fest, seid hedraios, das bedeutet sitzen. Und dann steht dort, seid unerschütterlich, ametakinos, was wörtlich bedeutet unbeweglich. Das heißt, sitzt so sehr, dass ihr euch nicht vom Fleck bewegen lässt. Bedeutet das jetzt, dass der Apostel Paulus sagt, naja, ihr wisst, was die Wahrheit ist, ihr wartet jetzt, bleibt hier an diesem Ort sitzen und freut euch, irgendwann kommt Jesus wieder, nehmt euch mit. Nein, es bedeutet das genaue Gegenteil. Es bedeutet, seid fest und unerschütterlich in dem, was ihr wisst. Lasst euch nicht verunsichern in der Wahrheit, in der Perspektive auf Jesu Wiederkunft. Und wie geht es dann weiter? Vers 58, seid fest, seid unerschütterlich, geht in die Katakomben, wartet, dass Jesus kommt, habt keinen Kontakt mit irgendjemandem, er könnte euch ja verunsichern. Nein, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Dieses nehmt immer mehr zu. Das Wort, was dort steht, Periseo, das finden wir an einer anderen Stelle dafür, wo beschrieben wird in Epheser 1, 7 bis 8, dass Gott uns mit seiner Gnade überschüttet durch die Vergebung, die wir in Jesus Christus haben. Und genauso soll es sein bei uns. Wir sollen fest unbeweglich sein in unseren Überzeugungen und daraus folgt dann eine überbordende, eine überströmende Aktivität im Dienst für Jesus, im Dienst für diese Botschaft. Wir werden mit ihm gewinnen über den Tod. Es bedeutet, überzufließen mit guten Werken. Wie sieht das praktisch aus? Ein paar Beispiele. Persönliches Wachsen in der Heiligung, dass wir sagen, Gott, ich möchte wirklich versuchen, so zu leben, wie du es von mir möchtest. Ich möchte dich durch meine Taten ehren, auch wenn keiner hinschaut. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott sieht uns nämlich immer. Es bedeutet, ein gutes Zeugnis zu sein für Nichtchristen durch unser Leben und Nächstenliebe. 1. Petrus 2, Vers 15. Es bedeutet, in der Gemeinde Liebe zu haben. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander und einander zu dienen. Johannes 17. Es bedeutet, das Evangelium weiterzugeben. Siehe Missionsbefehl. Wir haben hier viel zu tun. Vielleicht kennen Sie das ja. Sie haben einen schönen Urlaub gebucht. Und manchmal hat man das Gefühl, so gerade in den letzten Tagen vorher verdichtet sich alles nochmal. Ja, es kommt noch diese Aufgabe rein und auf der Arbeit merkt man noch das. Es gibt nochmal einen Wasserschaden und was auch immer. Ja, also der Tag reicht auf einmal nicht mehr aus mit seinen 24 Stunden. Aber die Perspektive auf den Urlaub, ins Flugzeug zu steigen, die warme Luft, wenn man aussteigt oder für manche ist es in ihren Camper zu steigen, das beflügelt. Und dann zieht man durch in der letzten Woche, man schläft ein bisschen weniger. Der Urlaubsbeginn, das on the road sein, das ins Flugzeug steigen, das bewirkt nochmal extra große Tatkraft. Und man schafft vielleicht eine Nacht nochmal durch. Wie viel mehr, wenn uns schon ein Urlaub eine solche Motivation geben kann, wie viel mehr sollte dann die Perspektive auf ewige Gemeinschaft mit einem perfekten Körper bei unserem liebevollen Herrn, der Sünde, Tod und Teufel überwunden hat, wie viel mehr sollte uns das dann motivieren? Es hat mal jemand gesagt, wenn uns diese Perspektive nicht motiviert, was dann? Wir Jesus-Jünger, und wenn du ein Jesus-Jünger bist, dann gilt das auch für dich. Du gehst nicht zu auf das bittere Ende, sondern du gehst zu auf den glorreichen Anfang, den Anfang der Ewigkeit. Neuer Körper, ewige Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, das mobilisiert, das gibt neue Kraft. Wir wissen, der Sieg ist unser durch Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir wissen, dass unsere Arbeit deshalb hier, die wir in diesem kleinen Zeitfenster, was uns noch bleibt, die Gott uns vor die Füße legt, dass diese Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und dazu passt, dass wir in Matthäus 10 zum Beispiel lesen, dass selbst wenn wir einem Bruder einen Becher Wasser geben oder ihn aufnahmen, wir Christus selber dienen und dafür belohnt werden von Jesus. Auch die kleinen Dienste im Hintergrund, ohne die keine Gemeinde existieren kann, ohne die keine Familie zusammenhalten kann. Auch diese kleinen Dienste im Hintergrund, gerade die, die kein anderer Mensch sieht, sieht Gott und wird uns belohnen. Nichts ist umsonst. Und Christus ist der Sieger, der alles sieht und auf den wir warten und der uns motiviert. Ich darf schließen. Ewigkeitssonntag oder Totensonntag? Wir haben gesehen, für Jesus-Bekenner muss heute Ewigkeitssonntag sein. Erster Grund, wir erwarten eine ganzheitliche Transformation. Zweiter Grund, wir steuern zu auf den grandiosen Triumph mit Christus auf seinen Schultern über den Tod. Und drittens, daraus resultiert, wir haben eine große Tatkraft. Jemand, der das erfahren hat, ist Messias Santos. Hat zwar einen sehr schönen, fromm klingenden Namen, aber hat nicht besonders fromm gelebt. Er war eine große Nummer in Rio de Janeiro im Comando Vermelho, also dem roten Kommando, einer mächtigen Drogengang. Und irgendwann landet er im Knast. Aber auch im Knast ist er ein Boss, weil es nämlich so ist, dass der Staat in Brasilien quasi entscheidet, wer reingeht in den Knast und wer raus, aber im Gefängnis selber die Struktur sehr stark auch mitgeprägt ist durch Gangs. Also hat Messias Santos auch im Knast noch Macht. Und es gibt dort eine Gruppe von Leuten, mit denen kann er überhaupt nichts anfangen, und das sind die Christen, die Crenches. Warum? Er sagt, die sind verrückt. Die reden die ganze Zeit davon, dass Jesus wiederkommt. Aber er kommt nie. Wir sitzen hier in diesem Loch, die sagen, Jesus kommt wieder. Eli nunca wollte, er kam nie. Trotzdem fängt er an, durch einen Mitgefangenen, der Pastor einer Gefängnisgemeinde ist, die Bibel zu lesen. Und er nimmt den Herrn Jesus Christus als persönlichen Herrn und Heiland an. Er gibt ihm seine Sünden ab. Und das zeigt sich in seinem Leben dann ganz praktisch. Er möchte das ausdrücken, sodass das alle sehen können. Die Gefängnisse in Rio sind überlaufen, sie sind voller Hitze, sie sind schwül, sie sind total überfüllt. Fast das ganze Jahr über sind es ca. 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Und deshalb tragen die meisten Häftlinge einfach nur Shorts, vielleicht noch ein T-Shirt. Messias Santos erklärt aber, dass man die Gläubigen, die Christen, auf Anhieb erkennen könnte in ihrem Gefängnis, an ihrer Kleidung. Denn sie tragen etwas anderes. Sie tragen aus Prinzip eine lange Anzughose und ein langärmliches bzw. kurzärmliches Hemd. Und es geht hier nicht um einen Dresscode im Sinne für Christen, das und das musst du kleiden, sonst bist du angezogen wie ein Heide und kommst in die Hölle. Sondern es geht um eine Botschaft, um eine Erinnerung, die Christen geben wollen im Gefängnis an ihre Mitgefangenen und an sie selber. Und diese Botschaft erklärt Messias Santos. Er sagt, wenn ich vor den Präsidenten komme, dann komme ich doch nicht in kurzer Hose mit T-Shirt, sondern komme ich richtig angezogen. Und jetzt weiß ich, jederzeit könnte hier nicht der Präsident reinkommen, sondern Jesus Christus, der große König. Und dem will ich doch dann nicht in meiner Shorts entgegentreten, sondern ich will bereit sein. Messias Santos sitzt zwar im Gefängnis, aber für ihn ist heute Ewigkeitssonntag. Und deshalb trägt er in der brütenden Hitze Hemd und eine lange Hose, weil er sich daran erinnert, mein Herr Jesus, mit dem ich zusammen siegen werde, der Herrscher der Geschichte ist, kann jederzeit kommen und ich bin dann bereit. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit Haftbefehl. Der trägt übrigens selten ein Hemd, ist mir aufgefallen, sondern meistens Trainingsanzug. Schauen Sie sich das an. Haftbefehl hat alles, was man sich denken kann. Die Millionen auf dem Konto, die Fans, den Ruhm, die Familie. Und er ist so unglücklich, er ist so leer. In einem Song singt er mal, dass er nach Gott sucht und dass er Angst hat vor der Hölle. Aber am Ende bleibt nur die Frage, und dann? Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei uns aus? Kannst du heute mit Sicherheit sagen, ja, für mich ist heute Ewigkeitssonntag. Ich weiß, der Herr Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben. Ich weiß, ich hätte die Hölle verdient, aber durch seinen Opfertod am Kreuz hat er meine Schuld getragen. Ich weiß, ich sitze auf seinen Schultern. Ich gehe zu auf den ewigen, grandiosen Triumph. Kannst du das sagen? Es reicht nicht aus, in der Kirche zu sitzen. Es reicht auch nicht aus, einfach zu sagen, ich finde das gut, was in der Bibel steht. Ich finde das interessant. Und Jesus ist eine tolle Figur der Kirchengeschichte. Sondern es geht wirklich um dieses persönliche Ergreifen, dass wir auf den Schultern sitzen. Das trägt uns durch den Tod. Nicht irgendein Wissen oder eine positive Grundhaltung gegenüber der Kirche oder der Bibel. Wenn du das sicher sagen kannst, ja, für mich ist heute Ewigkeitssonntag, ich klammere mich an Jesus, dann folgt daraus eine weitere Frage. Mit welchen Lebensklamotten, mit welcher Grundhaltung gehst du durch diese Welt? Gehen wir durch diese Welt? Mal zugespitzt. Daddeln wir im mentalen Trainingsanzug von Tag zu Tag? Ja, vielleicht mal ein bisschen Bibel, nicht zu schlimm sündigen. Muss auch mal was für die Gemeinde sein, aber ansonsten geht es vor allem um meine Hobbys, dass meiner Familie gut geht. Und wenn dann noch so ein bisschen Zeit übrig ist, dann gebe ich auch mal was ab für die Gemeinde. Oder sind wir bereit, wie Messias Santos es beschreibt, durch sein Hemd, durch die Hose, sind wir bereit für die Wiederkunft Jesu? Sind wir voller Tatkraft wie der Apostel Paulus? Streben wir das an? Lasst uns doch Vers 58 zu unserem Motto machen. Lasst uns sagen, darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich. Und die Schwestern sind mit eingeschlossen. Seid fest und unerschütterlich. Nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil wir wissen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Christus kann jederzeit wiederkommen. Wobei wird er uns finden? Das ist die große Frage. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Ewigkeitssonntag feiern dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns aufrüttelst durch dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du den Apostel Paulus inspiriert hast, dass er diese Zeilen schreibt und dass er sie so direkt an uns schreibt. Wir danken dir dafür, dass wir durch das Kirchenjahr, auch durch den Ewigkeitssonntag, daran erinnert werden, was ist unsere Perspektive, wofür leben wir. Und wir möchten dich bitten, gib uns doch diese Bereitschaft, für dich zu leben. Du siehst, wie oft sich der Alltag bei uns dazwischen schiebt. Du siehst, wie alle möglichen anderen Dinge wichtiger erscheinen, häufiger, als für dich zu leben. Und du siehst, wie häufig wir die Perspektive deiner Wiederkunft aus den Augen verlieren. Bitte rüttel uns auf. Wir danken dir, dass dann die Freude in unserem Leben zunimmt. Wir danken dir, dass dann die Widerstandsfähigkeit gegenüber Leid, gegenüber dem Stachel des Todes zunehmen wird. Wir danken dir dafür, dass wir dann die frohe Botschaft weitergeben dürfen. Die gute Nachricht des Sieges über einen Feind, über den letzten Feind, den Teufel und den Tod. Danke, lieber Herr Jesus, dass du uns mitnehmen möchtest bei deinem Sieg. Und danke, dass wir heute davon hören dürften. Amen.